Unseren Ausführungen wollen wir heute Abend drei Bibelstellen voranstellen. Die erste finden wir in Psalm 27. Psalm 27. Es ist der vierte Vers dort. Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und zu betrachten seinen Tempel. Das möchte er sein Leben lang tun dürfen. Der Psalm stammt wohl von David. Davids Lehrer war wohl Samuel gewesen. Und Samuel kennen wir aus der alttestamentlichen biblischen Geschichte, nicht wahr? Samuel war noch sehr jung, als was geschah? Dass Gott ihn rief, und zwar wo? Im Tempel oder in der Stiftshütte im Hause Gottes. Seine Mutter hat ihn erbeten und dann dem Herrn wieder zurückgegeben. Und so war er schon in frühem Alter dem Herrn geweiht und diente zusammen mit dem hohen Priester unter seiner Aufsicht im Haus des Herrn. Ich kann mir vorstellen, dass Samuel als Lehrer Davids ab und zu darüber gesprochen hat, vielleicht viel, von seinen Erfahrungen als Kind, wie schön das gewesen war, dort im Hause des Herrn, dem Herrn zu dienen. Ich kann diesen Text kaum anders verstehen. Zu dieser Zeit gibt es noch nicht den Tempel. David will ihn bauen, aber er darf es nicht. Sein Sohn Salomo ist es, der dann den Tempel bauen darf. Aber David sammelt dann die Materialien. Aber jetzt schreibt er, dass er im Hause des Herrn, in dem Hause, das schon da ist, wohnen dürfe, beziehungsweise dort weilen dürfte. Warum? Um geschützt zu sein und sich zur Ruhe zu begeben? Nein, um den Herrn zu betrachten. Seine Lieblichkeit, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und zu betrachten sein Haus, seinen Tempel. Ich weiß nicht genau, was David damit meint. David ist es schon wichtig, in der Gegenwart Gottes zu leben. Er wird ja umhergetrieben von Saul, muss vor ihm fliehen, das eine Mal ist in einer Höhle, das andere Mal auf freiem Feld und muss laufen. Das andere Mal ist er bei den Amalekitern und bei den Philistern und sucht dort Schutz. Er ist einfach auf der Flucht. Der hat nicht viel Zeit, in einem Tempel sich aufzuhalten. Was meint er denn? Der Psalm beginnt damit, dass der Herr seine Stärke, sein Schutz ist und so weiter im Angesicht von Feinden. Er ist sich der Feinde bewusst. Es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Vielleicht eine dritte, das heißt, dass er wirklich sich lange aufhalten dürfte in der Stiftshütte. Aber ich weiß nicht, ob sie zu dieser Zeit noch bestand. Er hat die Bundeslade auch von dem Philisterland nach Israel bringen lassen. Aber die Stiftshütte scheint irgendwie veraltet gewesen zu sein, bis David dann bereit war, den Tempel zu bauen, dann brauchte man sie nicht mehr. Wenn sie noch bestand, könnte es sein, dass David gerade in diesem Haus gern geblieben wäre, das sei sein Wunsch. Aber er beginnt diesen Vers mit der Bitte, eines bitte ich von Jahwe, das hätte ich gern, als ob er die Möglichkeit der Erfüllung seiner Bitte in Aussicht stellt. Und da kann ich mir das kaum in Aussicht stellen oder kann ich mir das kaum vorstellen, dass das für ihn eine Realität werden könnte, dass er lange in der Stiftshütte sich aufhalten könnte. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass er bittet, dass wenn er stirbt, er bei Gott sein darf. Im Psalm 23, wir wissen nicht, wann er diesen geschrieben hat, vielleicht als er jung war, bei den Schafen immer noch, vielleicht als er alt war und zurückblickte auf sein Leben, man weiß es nicht. Man kann sich beides vorstellen. Aber im letzten Vers, wir erinnern uns vielleicht, eines Tages werde ich wiederkehren und wohnen im Hause des Herrn für viele Tage, immer da. Ist das seine Bitte? Vielleicht. Aber mir scheint, das ist doch etwas, passt nicht ganz zum Text. Er sagt, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, wie wenn er es bald haben möchte. In diesem Leben noch bleibt für mich noch die dritte Möglichkeit. Im übertragenen Sinne, dass er tatsächlich die Gegenwart Gottes genießen könnte. Und dass im Geiste er den Herrn kennenlernen könnte und ihn betrachten könnte. Der Herr hat sich ihm offenbart, er hat Worte vom Herrn bekommen. Diese hat er aufgehoben, die kann er immer wieder lesen als Worte, die der Herr ihm geschenkt hat. Und in diesen Worten hat er ein Stückchen Bild von Gott. Gott offenbart sich ihm in seiner Güte, in seiner Heiligkeit, in seiner Schönheit. So dann hat er die alttestamentlichen Schriften bis anhin. Beginnend mit den Schriften über die Schöpfung, die man aufgehoben hatte. Und Mose hat die dann wahrscheinlich redigiert. Mose hat manches geschrieben. Später hat Samuel wahrscheinlich geschrieben. Geschichte Israels und so weiter. Das alles war ja schon vorhanden. Ein Stück Bibel, das wir für selbstverständlich nehmen. Und dort kann man Gott kennenlernen. Jetzt möchte ich sich versenken in diese Schriften und auch im Gebet nachsinnen über Gott. Und er möchte Freude haben an seinem Gott, der so viel in seinem Leben für ihn getan hat. Das ist eine Bitte, die auch wir bitten dürfen, nicht wahr? Auch wir dürfen uns wünschen, Zeit zu haben, Muße zu haben, im Wort uns zu vertiefen und dann aufzuschauen und im Gebet alles das zu bedenken und einfach sich Zeit nehmen, sich dem Herrn vorzustellen in seinen verschiedenen Eigenschaften und Freude an ihm zu haben. Das ist die Summe, das ist der Kern. Was immer die Umstände, was immer er hier eigentlich meint, er möchte Freude haben am Herrn. Das hätte er gern. Das ist eine schöne Bitte. Und das ist eigentlich das Ziel des Lebens, Freude zu haben an Gott. Vor vielen Jahren gab es in England eine erhebliche Gruppe von Theologen, die trafen sich in London. Und die besprachen ihren Gottesdienst, ihre Theologie, ihre Lehren und so weiter. Dann wurde ein Glaubensbekenntnis ausgearbeitet, aufgeschrieben. Wir glauben dies und dies und dies. Ein längeres Glaubensbekenntnis. Und als Ziel eines Christen stellten sie sich Folgendes vor. Gottes Ziel mit uns ist, dass man ihn genießt. Unter anderem. Ist das nicht schön formuliert? Dass man Gott genießt, das sei das Ziel eines Menschen. Und das ist das Ziel Gottes im Heil durch Jesus Christus. Die nächste Stelle ist Psalm 33. Psalm 33. Einige Blätter weiter. Dort sind es die Verse 20 und 21. 20 und 21. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Das heißt, das Zweite kommt vor dem Ersten. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Warum? Wieso? Was gibt dazu Anlass, auf ihn zu harren? Die Bitten, alle unsere Bitten und Wünsche ihm zu bringen und dann zu warten, bis er hört. Oder einfach vor ihm zu weilen, Freude an ihm zu haben. Das alte deutsche Wort harren ist hier durchaus am Platz. Auf den Herrn zu harren. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Es lohnt sich also, sich mit ihm zu beschäftigen, seine Wünsche ihm zu bringen und auf ihn zu harren, um die Erhörung seiner Bitten. Jetzt kommt aber eine weitere Begründung. Denn an ihm freut sich unser Herz. Also das kommt wiederum vor dem Wort Anfang, Vers 20. Aber jetzt gibt es eine weitere Begründung, der ersten Begründung von Vers 21. Vers 21 Anfang begründet Vers 20 Anfang. Vers 21 Mitte oder Ende, der zweite Teil, begründet den ersten Teil von Vers 20. An ihm freut sich unser Herz. Warum freut sich unser Herz am Herrn? Denn auf seinen heiligen Namen haben wir vertraut. Wenn man das so liest, dann wird man im ersten Moment ein bisschen stutzig. Wenigstens war es für mich der Fall. Was heißt das? Ich hoffe auf seinen Namen, deshalb freue ich mich auf ihn. Das konnte ich nicht so auf die Reihe bringen. Wieso freut man sich, wenn man auf den Herrn hofft? Natürlich ist beides zusammen, das kann man schon zusammenbringen. Aber warum ist eins der Grund für das andere? Wenn man länger darüber nachdenkt, kann sich folgende chronologische Reihenfolge aufstellen. Lässt sich die aufstellen. Zuerst 20b, der zweite Teil von Vers 20. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Und das ist in der Heiligen Schrift gesagt und verheißen. Das ist Zuspruch Gottes für uns. Darauf darf man bauen. Er ist unsere Hilfe und er ist unser Schild, unsere Bewahrung, unser Schutz. Jetzt kommt das Letzte, Vers 21, Mitte. Denn auf seinen heiligen Namen haben wir vertraut. Wenn er Hilfe und Schild ist, dann darf man sich auf ihn verlassen. Dann darf man auf ihn hoffen. Und wenn man Kraft seiner Zusage auf ihn hoffen darf, dann natürlich dürfen wir uns seiner freuen. Die Hoffnung erfüllt sich ja immer wieder als Hilfe und Schild. Ja? Wir hoffen auf ihn und dann erfüllt sich diese Zusage. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Und jetzt das Letzte, das war das Erste im Text. Unsere Seele harrt auf Jahwe. Wenn wir wirklich Freude am Herrn haben, weil wir auf ihn hoffen dürfen, weil er uns zugesprochen hat, dass er unsere Hilfe und unser Schild ist, dann dürfen wir weiter auf ihn harren. Das ist gleichsam ein Zyklus. Es geht weiter und weiter. Das ist unsere geistliche Geschichte. Er spricht, gibt uns eine Zusage. Wir hoffen auf ihn und weil wir hoffen, beten wir. Wir erfahren Gebetserhörungen. Wir dürfen wieder danken und uns freuen. Und dann hoffen wir weiter und beten weiter und harren weiter. So lebt man mit dem Herrn und steht in der ständigen Freude am Herrn. Das ist geistliche Gesundheit. Freude ist ein Zeichen, dass es uns geistlich gut geht. Denn wenn das nicht der Fall ist, dass es uns geistlich nicht gut geht, wenn das der Fall ist, dann fehlt die Freude. Unwillkürlich. Die dritte Stelle befindet sich im Philipperbrief, dieses Mal in Kapitel 2. Wir haben hier einen Aufruf, Philipper Kapitel 2. Es ist der Vers 18. Ich denke, dies ist sein erster wirklicher Aufruf zur Freude am Herrn. Freut auch ihr euch ebenfalls und freut euch mit mir. Den zweiten Aufruf zur Freude haben wir in Kapitel 3, Vers 1. Seid froh, freut euch im Herrn. Dort ist die rechte Freude. Das ist die Erklärung für die Möglichkeit der Freude. Freut euch im Herrn. Dasselbe euch zu schreiben, ich habe es ja schon einmal geschrieben, aber wenn ich jetzt das noch einmal schreibe, das ist mir nicht lästig, ich tue das gern. Warum? Ihr braucht das, um fest zu bleiben. Denkt immer wieder daran, wenn die Freude fehlt, das ist ein Indiz dafür, dass etwas anderes fehlt. Also wenn Sie dieses ernst nehmen, diesen Aufruf, dann werden Sie auch die Mittel oder den Weg zur Freude bedenken. Das wird Ihnen fest, das wird Sie festmachen, wenn Sie diesen Kernausspruch ernst nehmen. Und darum geht es in diesem Kapitel. Sodass Paulus schreiben kann in Kapitel 4, Vers 1, auf diese Weise steht fest im Herrn, dass ihr Acht gebt auf diesen zentralen Aufruf, seid froh im Herrn und alles dran setzt, damit das der Fall sein darf. Damit ihr wirklich gesund im Herrn seid und wirklich Freude an ihm habt. Und dann natürlich aus dieser Freude sprudelt dann Dank und Anbetung, nicht wahr? Und das ist ja das, was Gott von allen Geschöpfen erwartet, von den Engeln, und die bringen es ihm auch, und von uns, den Erlösten. Und eines Tages wird es ein großes Lied im Himmel geben, von allen Engeln und uns Erlösten, ein großer Halleluja-Chor dem Herrn zum Lobe. Das dürfen wir schon hier lernen. Wir dürfen uns hier darin üben. Aber wie kommt es dazu? Dazu gibt uns Paulus einige Hilfen in Kapitel 3. Von diesen haben wir gesprochen. Lassen Sie mich doch noch einmal versuchen zu wiederholen. Wie können wir geistlich gesund sein, eine gesunde Beziehung haben, die in die Freude mündet, sodass wir wirklich auch motiviert sind, unserer höchsten Aufgabe diese wahrzunehmen und Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Erstens, Vers 3 oder Vers 2. Wenn wir uns warnen lassen, nehmt euch in Acht vor denen, die also vom Evangelium abweichen und allerlei Unheil anrichten. Wenn wir uns warnen lassen vor allem, das dem Evangelium zuwiderliegt, alles, das ihm zuwider ist. Das Evangelium ist Lehre. Das Evangelium ist übrigens auch Gesetz. Wir betrachten Evangelium als gute Botschaft, die froh macht, als Gnadenbotschaft. Aber das Evangelium ist mehr als das. Sie bringt mit sich, mit ihrer Erlösung, bringt sie eine Ethik. Das heißt, eine sittliche Lebensweise, die Gott wohlgefällig ist. Das ist die Frucht der Erlösung. Die Frucht des Geistes, die Frucht Jesu Christi in unserem Leben. Ein Gott wohlgefälliges Wesen und Leben. Somit wird das Evangelium zum Gebot. Das gehört zusammen. Also wenn wir uns warnen lassen, vor allem, Paulus schneidet das hier einfach kurz an und gibt dann sein Zeugnis, das geht bis Vers 11. Ja. Diese Beschäftigung mit dieser Frage, was ist dem Evangelium zuwider und wie kommt es dazu, dass man wirklich in der Gnade steht und weiter gehen darf in der Gnade, sodass man ans Ziel kommt. Das ist eine Hilfe, diese Warnung, die mit Vers 2 beginnt, das ist eine Hilfe, um die Freude am Herrn zu bewahren. Das Zweite, davon hatten wir es wohl heute Morgen, Verse 12 bis 16. Ich sage nicht, dass ich schon erlangte. Jetzt geht es um ein Ziel, das schon angedeutet war in den vorherigen Versen. Aber jetzt wird das zum kleinen Thema in diesen Versen. Es gilt, wenn wir die gesunde Beziehung zum Herrn haben und wahren wollen und echte Freude an ihm haben wollen und unser Leben wirklich ein Leben der Anbetung wird, dann ist es wichtig, dass wir das rechte Ziel vor Augen haben. Davon sprechen die Verse 12 bis 16. Von der Wichtigkeit, das rechte Ziel in der rechten Gesinnung vor Augen zu haben. Das nennt Paulus einen Kanon, einen Maßstab. Wissen Sie, warum eine Kanone heißt? Weil sie dem Geschoss das Maß gibt. Dort liegt die Richtung. Das Rohr gibt dem Geschoss, das jetzt weggeschleudert werden soll, die Richtung. Und dieses Rohr ist die Kanone, das heißt der Kanon, der Maßstab, gibt die Richtung an. Wir singen Kanon, da hat Kanon wieder einen anderen Bereich der Anwendung. Aber es geht immer noch um Maß. Mehrere singen in Maß. Zuerst eine Gruppe, dann die nächste Gruppe, vielleicht noch eine dritte oder vierte. Und so wird in Maß gesungen. Man singt einen Kanon, ein Maßlied. Wir sprechen vom Kanon der Heiligen Schrift. Die Schrift in ihrer Vollständigkeit ist der Maßstab für unser Glauben und Leben. Und wenn wir das rechte Ziel haben, dann gibt dieses Ziel uns von vorn her die Richtung für unser ganzes Leben. Wir richten uns jetzt aus nach diesem Kanon. Anstatt von hier nach dort, wie bei einer Kanone, von dort nach hier. Das Ziel gibt uns die Richtung an. Ich komme von der Landschaft, wie ich das schon sagte. Und wenn mein Vater, das kann ich noch heute sehen, wenn mein Vater anfangen wollte zu pflügen, vielleicht im Frühling oder im Herbst nach der Ernte, ein Feld sollte wieder umgepflügt werden, dann konnte er an einem Ende des Feldes einen Stab hinstellen. Das war sein Ziel, denn er wollte eine gerade Furche ziehen. Und dann ging er zurück und mit den Pferden, wir haben damals mit Pferden gearbeitet, und Auge auf das Ziel gerichtet, das habe ich auch gelernt zu tun. Als Junge habe ich viel gepflügt. Und dann versucht man, eine gerade Furche zu ziehen. Und schließlich kommen ja die Nachbarn ab und zu und schauen. Ja. Und dann ist das der Stolz eines Bauern, also eine schöne gerade Furche gezogen zu haben. Nicht eine solche, ja. Wie die Kühe durch den Wald einen Weg finden. Ja. So wollen wir ein Ziel vor Augen haben und diesem Ziel entgegenstreben. Ja, Paulus spricht vom Jagen. Jetzt kommen wir zu den Versen 17 bis 21. Wenn die Verse 2 bis 11 in den nächsten Abschnitt 12 bis 16 münden mit dem Gedanken des Zieles, dann münden die Verse 12 bis 16 in den Text ab Vers 17, weil dort bereits vom Vorbild die Rede ist. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür, Vers 13 ergriffen zu haben. Er spricht von sich selbst, als ob er ein Beispiel wäre. Und nun sagt er explizit in Vers 17, werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder. Es geht jetzt zunächst um Leitbilder. Die brauchen wir. Der Mensch hat eine unglaubliche Fähigkeit zur Verirrung. Die Klugen glauben das nicht. Sie dünken sich weise. Und die Heilige Schrift, die Gottes Wort ist, hat einiges sehr Konkretes zu sagen über Leute, die sich für klug halten. Von Gott aus sind das pure Narren. Ja? Ohne Gott können wir uns ganz tüchtig verirren. Wir finden einfach nicht den Weg. Wer etwas älter ist und einiges schon überblicken darf, einige Generationen von Ideen, der merkt, wie das von hin und her geht. Ja. Wilhelm Busch sagte einmal, die Theologie ist wie eine Kuh, die Mu schreit und alles läuft hinterher. Wenn eine Kuh Mu schreit, die anderen Kühe, die horchen auf, ja, da ist grüneres Gras, wollen wir dorthin. Ja. Und dann sagt Wilhelm Busch, dann schreit sie in die andere Richtung und dann läuft alles dahin. Dann kommt ein Bart und sagt, wie ist er mit Vornamen? Karl Bart, schreibt den Römerbrief, oh, und jetzt schreit er Mu, jetzt geht alles dorthin. Dann kommt ein Bultmann, nee, so. Oder ein anderer in Zürich sagt, nein, das ist so. Und ein Theologe nach dem anderen. Ja. Und man folgt ihnen. Hauptsache, man hat etwas Neues zu sagen. Ich kannte einen Gelehrten, einen Professor, der war wohl verwandt mit Bultmann. Und der soll wohl gesagt haben, Hauptsache ist, sie sagen etwas Neues. Man muss sich ja als Professor gewissermaßen etablieren. Ja? Und wenn Sie etwas Neues sagen, ja, wer will sagen, dass es nicht stimmt? Ja? So ist das bei den Menschen, die Gott verlassen. Nur bei Gott finden wir den richtigen Weg. Jesaja 53, wir gingen alle in der Irre. Wie Schafe. Die finden nicht ihren Weg. Es dürfte Delitzsch sein. Entschuldigung, Thomas, vielleicht weißt du im Moment, wer hat den Genesis ausgelegt? Keil oder Delitzsch? Ja. Also, doch Delitzsch, er sagt, wenn er 1. Mose Kapitel 4 auslegt, beschreibt, dort ist ja von Abel die Rede, dass er Schafe hatte. Kein war ein Ackermann. Und Abel ist ein Hirte. Und dann schreibt Delitzsch, es scheint, als ob das Schaf von Anfang an, wir sind ja am Anfang der Geschichte da, es scheint, als ob das Schaf von Anfang an vom Menschen abhängig war und also in der Nähe des Menschen gelebt hat. Das Schaf braucht einen Hirten. Ich wusste lange nicht, warum nicht. Warum? Aber jemand, der in unserer Gemeinde in Kanada, in Kelowna, in British Columbia tätig war, für einige Jahre, der war wohl dem nachgegangen. Und das ist vielleicht alte Kunde für Sie. Aber er sagte, das Schaf ist fast blind. Es kann nur einige Meter vor sich her sehen, 10 bis 15 Meter etwa. Und dann ist weg. Es braucht also Orientierung. Und deshalb halten sie so zusammen. Und wenn sich eines dann abkoppelt von den anderen, ja wohin? Ja. Ein paar Meter vor sich. Und es kann in jede Richtung gehen. Es verirrt sich ganz tüchtig. So sind wir, Brüder und Schwestern, wir sind tatsächlich Schafsköpfe. Wir verirren uns ohne Hirten. Wir brauchen Hirten. Wir brauchen jemand, der vorangeht. Das braucht ein Kind, das braucht ein Erwachsener. Eine Gemeinde ohne Hirten ist aufgeschmissen. Nun ist der Heilige Geist gütig und erweckt immer wieder, auch in kleinen Gruppen, jemanden, der vorangehen kann. Ältester heißt jemand, der ein Vorbild ist, der älter ist im Glauben und alt genug und erfahren genug im Herrn, in der Nachfolge Jesu, dass er ein Abbild oder ein Vorbild abgeben darf. Hirte ist wieder ein ähnliches Wort. Es gibt 3 oder 4 Wörter für die Leitung in der Gemeinde am Ort. Der Hirte ist der, der vorangeht und ruft den Schafen zu, und sie hören seine Stimme, beachten wir Stimme, ja? Sie können nicht sehr weit sehen, aber sie hören es. Dein Stab, dein Stock und dein Stab trösten mich. Wo? Wo keine Sonne ist, in der Schlucht des Unheils. Wo die Höhlen sind, wo die Tiere dann lauern. Aber das Schaf weiß, wenn es den Stab des Hirten hören kann, sehen kann man, kann es den Hirten nicht. Aber er geht voran und der wird schon sorgen, er wird schon fertig werden mit den Wölfen oder Bären oder Löwen, die dort lauern und die Schafe dann schädigen wollen. Und so folgen sie dem Hirten, sind ganz auf ihn ausgerichtet und von ihm abhängig eigentlich. Übrigens las ich vor einer Zeit, dass wenn ein Schaf irgendwie das Gleichgewicht verliert und auf den Rücken fällt, ist es unmöglich, wieder auf die Beine zu kommen. Es braucht Hilfe. So ohnmächtig ist also ein Schaf. Da muss ein anderer her und das Schaf also etwas kollern, auf die Seite bringen, damit es wieder auf die Beine kommen kann. Es muss ihm geholfen werden. Hilflose Wesen, so auch wir. Ja? Wie oft, wenn wir in die Horizontale kommen, wir sind aufgeschmissen. Ja, wirklich. Ja? Wir sind, Paulus spricht davon in 2. Korinther 4. Wir brauchen Hilfe. Nun ist es gut, wenn als Christen wir andere haben, die vor uns hergehen, die den Weg kennen. Sie sind wiederum solche, die anderen gefolgt sind. So gibt es diese Generationen von Hirten. Und wir dürfen ihnen nachfolgen. Wir dürfen dann in dieser Nachfolge ein Stück selbstständig werden, sodass wir wieder Bilder sein dürfen für andere. Nicht nur braucht es Gemeindehirten, es braucht noch andere Hirten innerhalb der Gemeinde. Die Bibel spricht davon, Väter sollen Hirten in ihrer Familie sein. Lehrer und Hirten, für Frau und Kind. Und dann gibt es solche, die für eine Gruppe von Christen Wegweiser sind. Ja. Solche, die Organisationstalent haben. Sie müssen nicht Hirten in der Gemeinde sein, aber sie verstehen, voranzugehen, vielleicht in einer gewissen Arbeit und einem gewissen Projekt etwas, das anliegt für eine gewisse Zeit, das ansteht für eine gewisse Zeit. Wir brauchen also diese Vorbilder. Jetzt kommen wir zurück. Wir brauchen die rechten Vorbilder. Die rechten Vorbilder. Vers 17 und 18. Werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder. Keiner soll ausgenommen sein. Ich bitte, dass jeder auf mich schaut, denn ich schaue auf Jesus. Das kann er sagen. Wurmbrand erzählt, aus seiner Gefängniszeit. In seiner Zelle, oder er hat es zu tun mit rauen Typen. Entweder waren sie in seiner Zelle oder er kam in Berührung mit ihnen. Sie hatten viel miteinander zu tun und er legte natürlich Zeugnis ab für sie und sprach von Jesus und so weiter. Die hatten keine Ahnung, wer Jesus war und wollten nun wissen, was ist das für ein Mann, von dem sie sprechen. Ja, das ist ein guter. Ja, wie ist er denn? Und dann sagt, leistet sich Wurmbrand etwas. Damit es plastisch wird. Und er sagt, der ist ungefähr so wie ich. Aha. Dann konnten sie sich Jesus vorstellen, ja? Es war ihm gegeben, demütig zu sein, geduldig zu sein, liebevoll, höflich. Ja, wahrhaftig. Und diese Tugenden, die konnten sie sich vom Gewissen her vorstellen. Ja? Paulus kann das auch sagen, folgt mir nach. Das sollte jeder von uns einmal auch sagen können. Folgt mir nach, denn ich folge Jesus nach. Bis der mir nachfolgt, auch auf Jesus schauen kann. Wir sollen wie Johannes der Täufer sein, ja? Schaut einmal, da ist er, kommt mit. Und dann kann die Zeit kommen, wo Johannes erübrigt ist. Und sie können auf Jesus schauen. Die Zeit kommt. Und die Jünger von Johannes sagen, du, Johannes, der Jesus, von dem du gesprochen hast, auf den du hingewiesen hast, der bekommt mehr Jünger als du. Und der freut sich wie ein Kind. Das können die Jünger nicht verstehen. Ja, wisst ihr, das ist so wie ein Freund eines Bräutigams. Damals ging das noch ganz anders zu. Der vermittelte zwischen dem jungen Mann und einem potenziellen, zu einer potenziellen Braut. Und warb um sie und machte die, wenn sie ja, zu einem Ja fand, dann machte er die Vorkehr und so weiter. Da war kaum Kontakt zwischen den Zweien, sondern der Vermittler stellte das, hat dann die Arbeit. Und diese Arbeit tut Johannes für Jesus. Der ist der Bräutigam und die Menschen, die zu ihm finden, das, die sind die Braut. Zunächst einmal kommen sie zu Johannes und Johannes schickt sie zu Jesus. Und wenn sie dorthin kommen und jetzt Jesus nachfolgen anstatt Johannes, dann freut er sich. Jetzt ist meine Arbeit getan. Ich habe getan, was ich tun sollte. Und so geht es weiter. Und die, die dann dort Jesus nachfolgen, die sollen dann wieder Vorbilder sein für andere und sie dazu bringen, dass sie nicht auf sie immer schauen, sondern sie sind nur für eine bestimmte Zeit, bis diese reif sind und alleine schon auf Jesus schauen können und selbstständig sind in der Nachfolge. So lange. Nun sagt er, werdet zusammen meine Nachfolger. Zusammen. Es gibt nicht viele Leitbilder, die anders wären. Nicht ein Plural, eine Pluralität von Leitbildern. Es gibt viele, aber sie sind, sollen alle gleich sein. Sie sollen gleich aussehen, nämlich wie Jesus. Es gibt nicht viele Wege, christlich zu sein. Nur einen Weg. Und den sollte jeder von uns gehen. Sodass, wenn es viele sind, die Leitbilder sind, sie denselben Weg einschlagen. Seid zusammen, meine Nachfolger. Oder werdet besser. Im Grundtext steht ein Wort, das eigentlich werdet bedeutet. Das heißt, Gott gibt uns Zeit. Wir müssen nicht gleich von heute auf morgen perfekt sein, vollkommen sein. Das ist, find ich schön. Werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder. Und weiter. Betrachtet die, die so wandeln, wie ich, der ich nur auf Jesus schaue und bereit bin, alles für ihn dran zu geben, damit ich ihn gewinne. Die so wandeln, so wie ihr uns als Vorbild habt. Wenn es andere gibt, die so wandeln wie ich, dann nehmt auch die mit mir als Vorbild. Es darf also mehrere geben, aber sie alle müssen Jesus ähnlich sein, sodass es nur ein Vorbild gibt, letztlich nur ein Bild. Denn es gibt auch andere Vorbilder und die kommen nicht in Betracht. Jetzt sind wir wieder bei der Warnung. Wir hatten sie schon in Vers 2 und ferner. Jetzt haben wir sie wieder, eine Warnung. Denn viele wandeln, führen ein Leben, das christlich sein soll, göttlich sein soll, von denen ich oft mitteilte, ich teilte euch oft mit. Das heißt, auch wenn Paulus nicht allzu lange in Philippi gewesen war, hatte er eine Anzahl von Themen angesprochen, nicht nur die frohmachende Botschaft verkündet, auch gleichzeitig gewarnt vor abweichenden Lehren, vor solchen Lehren, die dem Evangelium zuwider waren. Ich habe euch oft mitgeteilt, nun aber auch mit Tränen, wieder können wir sagen, mitteile, und zwar von den Feinden des Kreuzes Christi. Halten wir einen Finger hier, wenn ihr wollt, und schlagen wir Kapitel 1 auf. Kapitel 1. Vers 15. Etliche verkünden Christus auch aus Neid und Streitsucht. Sie verkünden Christus. Das ist ihre Botschaft. Aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen verbreiten die Botschaft oder Christus als Botschaft aus Ränkesucht, nicht aus reinen Beweggründen, meinen dabei irgendwie meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen. Die anderen aber aus Liebe, Liebe zum Herrn, Liebe zu mir, wissend, dass ich oder in dem Wissen, dass ich zur Verteidigung der guten Botschaft gesetzt bin. Aber das waren Christen. Auch Christen können die verkehrten Beweggründe haben in einer guten Tätigkeit. Das sollten wir uns merken. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht, aber nach deinem Willen. Wir haben Gottes Reich zu bauen nach Gottes Vorstellung, nicht nach unseren Vorstellungen. Es gibt sehr viele Reich Gottes Arbeiter, die Gottes Werk tun wollen, nach ihren eigenen Vorstellungen. Wir müssen nicht nur fragen nach dem richtigen Ziel, das ist Weisheit, sondern wir müssen fragen und von Gott zeigen lassen, den rechten Weg zu diesem Ziel. Wir sollten also beten, Herr, lass mich deinen Willen nach deinem Willen tun. Also diese haben es nicht immer getan. Einige ja, einige nicht. Paulus weiß um die, die zwar Christus verkünden, und darüber freut er sich, aber er kann sich nicht freuen über die Weggründe. Das waren aber Christen. Hier in Kapitel 3 haben wir es mit einer anderen Gruppe zu tun. Das sind nicht Christen. Die sind Feinde Christi. Sie predigen nicht die Gnade, sie predigen nicht Christus, sondern sie predigen etwas anderes, auch wenn es in der Bibel zu finden ist. Natürlich fassen sie das verkehrt auf und es ist nicht so verkündet, wird nicht so verkündet, wie es in der Bibel steht. Zum Beispiel die Pharisäer, die forschten in der Schrift. Ja? Jesus anerkennt das. Er sagt, ihr forscht in der Schrift und ihr wollt gerettet werden. Ihr sucht, aber ihr kommt nicht zu mir. Warum nicht? Weil sie nicht wussten, dass die Schrift von ihm sprach. Sie zielte ja auf ihn. Er war es, der jetzt vor ihnen stand. Der Verheißene stand jetzt da, er war gekommen. Das konnten sie nicht für wahr halten. Es war für sie unverständlich, dass der Messias jetzt wirklich da sein sollte. Und zwar in dieser Form. Aber sie liebten das Wort Gottes. Aber sie waren Feinde von Jesus und haben ihn ans Kreuz gebracht. Das gibt es auch. Menschen, die wie Christen aussehen, aber innerlich sind sie gar nicht dabei und sind Feinde Christi. Und über diese weint Paulus. Über die anderen kann er sich noch ein Stück freuen, weil die Botschaft eine Christusbotschaft ist. Aber hier muss er weinen. Auch wir sollten vielleicht mehr weinen als kritisieren. Richtigstellen wollen wir schon. Aber ich habe versucht, mich darin zu üben, nicht Namen zu nennen, sondern eher die Frage selbst zu besprechen. Und wer dann das liest und sich daran hält und lernt, wie er jetzt die Wahrheit in der Schrift finden kann, der ist dann imstande, schon diesen Persönlichkeiten, die es falsch machen, dann ist er imstande, sich da zu verteidigen oder den richtigen Weg zu finden. Viele sind, und ich weine jetzt über sie, denn das ist Vers 18, ja, von den Feinden Christi, dessen Ende Verderben ist, dessen Gott der Bauch ist und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist, die auf Irdisches sinnen. Merken wir uns diese Eigenschaften. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Warum? Damit wir nicht hier hinein stolpern oder rutschen. Ja. Dessen Ende Verderben ist. Merken wir, sie sind nicht Christen. Das sind Menschen, die auf dem breiten Weg sich befinden und sie werden verloren gehen. Das Ende ihrer Lehre und ihrer Lebensweise ist das Verderben, das Gericht Gottes. Zweitens, dessen Gott der Bauch ist. Wir genieren uns manchmal, von Abgötterei an solchen Stellen zu sprechen. Ich sagte heute Morgen, dass ein Fußball ein Gott sein kann. Das ist biblisch so zu sprechen. Aber es muss jeder sich selbst prüfen, was jetzt zu oberst liegt. Was meint er eigentlich? Was ist wirklich sein Interesse, sein Hauptinteresse? Was bringt ihm, wie man in der Schweiz so gern sagt, was holt ihn vom Hocker? Ja. Was reizt ihn? Ja. Was ist sein Thema? Worüber spricht er gern? Wo weilt er sich? Wo weilt er gern? Wo hält er sich gern auf? Wie David in der Gegenwart Gottes? Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen, was finde ich schön? Was bringt mir Freude? Das sind die Fragen. Und hier sagt Paulus, bei diesen Leuten ist es der Bauch. Das ist, steht bei ihnen im Mittelpunkt. In der Schrift kann das von zweierlei sprechen. Das ist der Appetit. Wir haben zweierlei Appetit in einem gewissen Sinne, was den leiblichen Menschen betrifft. Der eine Appetit ist oben im Mund, der andere Appetit ist die Sexualität. Wir wünschen uns Genuss. Ja? Als Eva und Adam in die Sünde fielen, geschah das auf drei Kanälen, auf drei Straßen. Auf der Straße des Begehrens zu haben, auf der Straße des Begehrens zu genießen und auf der Straße des Begehrens zu sein. Eva sah, dass der Baum gut war und weise machen könnte. Immerhin war versprochen, wenn man von diesem Baum isst, dann wird man wie Gott sein. Man wird etwas sein. Nun sind wir aus der Hand Gottes gekommen, mit einem Wunsch zu sein. Es entspricht unserem am Leben sein, dass wir am Leben bleiben wollen. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen am Leben bleiben. Aber das genügt noch nicht. Wir haben noch ein anderes Sein begehren. Und das ist, dass wir etwas sein möchten. Jeder von uns ist fähig, beleidigt zu werden. Das heißt, jeder spürt von Natur aus, das ist nicht Sünde. Jeder von uns hat einen Wunsch nach Bedeutung. So hat Gott uns geschaffen, denn wir sind tatsächlich von Bedeutung. Wir sind ja ein Bilde Gottes geschaffen. Und das ist in uns hineingeschrieben worden, in unser Sein. Wir kommen von der Hand Gottes mit einem Wunsch, das zu sein, was wir sind. Und wir sind von Bedeutung. Und wenn jetzt jemand kommt und unser Selbstimage etwas kürzt, gleichsam uns köpft, dann schmerzt das uns. Ja? Und da sagt die Bibel natürlich, dass wir aufpassen sollen, dass wir da nicht zurückschlagen und uns versündigen und so weiter. Aber es schmerzt dennoch. Ja? Es schmerzt. Und diesen Schmerz dürfen wir dem Herrn bringen. Und er weiß darum. Er hat ihn ja geschaffen. Ich habe nicht die Zeit, das alles auszuführen anhand von Schriftstellen. Das habe ich anderswo getan. Aber es ist so, dass wir dieses Begehren, diesen Wunsch zu sein und etwas zu sein haben. Wir möchten auch einem anderen etwas sein. Kürzlich sagte eine Frau von ihrer Tochter, die sehr viel gelitten hatte und Schlimmes durchmachen musste. Sie hätte sich selbst vernachlässigt, erzählte man uns. Und dann sagte sie ganz kurz, sie wollte keinem Mann mehr gefallen. Aha. Und damit kein Mann an ihr gefallen haben sollte, aß sie und wurde verunstaltet gleichsam. War nicht eine hübsche Frau. Eine Frau hat diesen Trieb, etwas für einen Mann zu bedeuten. Das gehört zur Ehe. Und der Mann hat einen Wunsch, der Frau etwas zu sein. Und wir wollen gute Väter sein. Und wir wollen in der Gesellschaft etwas bedeuten. Warum kommt das kleine Kind und sagt, und will Hand angreifen und helfen. Dadurch gewinnt es an Bedeutung. Das gehört auch dazu. Oder ein früher Student von mir heiratet, hatte Familie und ich durfte in seiner Familie zu Gast sein einmal. Und dann erzählten sie von den Kindern. Einige waren sehr gesprächig und das eine Kind, ein Mädchen, schwieg sehr viel. Aber dann eines Tages platzt es aus ihr heraus. Ich will auch was sagen. Merken Sie? Wenn man etwas sagt, und das merkt man im Gespräch, ja? Wenn man etwas sagt, hat man den Eindruck, jetzt sage ich mal etwas. Ja? Vor vielen Jahren hatten wir aus England einen Lastwagen, der war für Freiversammlungen gebaut. Die eine Wand konnte man hinausklappen, das war dann eine Plattform. Und wir waren hoch genug, sodass eine große Menge auf dem Marktplatz sich aufhalten konnte und wir konnten dort sprechen. Es waren Plattenspieler da und wir konnten Musik machen und so weiter. Und unsere Mitarbeiter konnten dann kursieren und mit den Leuten sprechen. Und nach einer solchen Versammlung kam ein Mann auf mich zu und sagte, und er war kindlich ehrlich, muss ich sagen, er kam auf mich zu, ich war noch auf dieser Plattform und er stand da vorne. Ich möchte auch einmal da stehen und den anderen sagen, wie es lang geht. Er hat erkannt, wer dort steht und etwas sagt, der ist wichtig. Der sagt den anderen, was sie machen sollen. Ja, das hatten wir ja gemacht, sie sollten zu Jesus kommen. Und das empfand er als wichtig. Das möchte er auch mal tun. Er wollte auch etwas gelten. Diesen Wunsch haben wir. Und wir haben einen Wunsch zu genießen, zu sein, zu haben, Entschuldigung, zu genießen, zu haben. Die Schrift lehrt uns, dass Besitztum von Gott ist. Der Sozialismus ist nicht von Gott als solcher. Der Sozialismus in der ersten Gemeinde war nicht ein echter. Was dort geschah, war Freigebigkeit im Zeichen der Liebe. Die, die Not hatten, denen wurde geholfen. Und es war vollkommen freiwillig. Es war nicht ein Prinzip, sondern es kam von innen her. Und es kam dann dazu, dass sie alle die Güter teilten. Aber das blieb nicht so, es war einfach vorübergehend so. Also es ist schon richtig, dass man etwas hat. Und Paulus kann die Korinther fragen, habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Und wir könnten hinzufügen, muss man das dann auf der Straße tun? Ja? Merken wir uns solche Stellen. Unsere Kultur ist nicht mehr eine biblische. Wir machen das nicht mehr in den Häusern. Und wenn es in den Häusern geschieht, dann einfach so Stück für Stück, jeder geht. Es gibt Häuser, die haben keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr. Aber Paulus erwartet das noch. Aber zurück, er erwartet, dass wir eigene Häuser haben oder Wohnungen, in denen wir zu Hause sind. Oder jeder darf seine eigene Frau haben. Er darf wünschen, eine Frau zu haben. Unser täglich Brot gib uns heute, das dürfen wir uns erbitten, dann ist das mein Brot. Ja? Und Paulus lehrt die Thessalonicher, dass jeder arbeiten soll, damit er nicht von anderen abhängig ist. Also es ist von Gott, dass jeder von uns etwas haben möchte. Und Eva schaut zum Baum und sieht, dass er begehrenswert ist. Sie möchte tasten und nehmen und haben. Das gehörte dazu. Natürlich wollte sie das, was sie dann bekäme, genießen. Das gehört auch dazu. Und nun sagt Paulus, gibt es solche, für die diese Handlung von Eva zum Prinzip, zum Grundsatz geworden ist. Sie suchen ihren eigenen Genuss. Sie leben für den Bauch, und man könnte sagen, oder für die Sexualität. Sie leben für ihren eigenen Genuss und nicht für Gott. Von sich selbst sagt Paulus, ich bin bereit im Philipperbrief, im nächsten Kapitel. Ich habe gelernt zu verzichten. Ich muss nicht haben. Ich muss nicht genießen. Ich habe gelernt, in jeder Lage, in die ich hineinkomme, dort zufrieden zu sein. Er kann verzichten und er kann reich sein. Er gibt das zu. Er hat das erlebt, dass er reich war. Und das ist nicht Sünde. Zu haben für einen Abraham oder für einen Isaac oder Jakob, das waren ja reiche Männer. Aber das war nicht Sünde. Das waren Gaben Gottes. Und wer nun als Diener dort kam, der hatte es gut. Ihre Familien hatten es gut. Das war eine kleine Gesellschaft, in der man es wirklich gut hatte bei diesen Patriarchen. Also Reichtum, wenn richtig verwaltet, ist schon vom Herrn. Aber alles das soll in Anbetung vor Gott, in Dankbarkeit vor ihm, ihm gegenüber und für ihn besessen. Das heißt, man sollte es besitzen zu seiner Ehre und für ihn haben. Wenn Gott nicht der Mittelpunkt ist und man für sich selbst ist, lebt, dann natürlich kann Gott das in einem Nu wegnehmen, wie von dem reichen Bauern geschrieben steht. Du Tor, du Narr, heute Nacht nimmt man es dir weg. Also die rechten Vorbilder, nicht solche, sondern wir wollen solche Leute zum Vorbild nehmen, die für den Herrn leben. Und da wollen wir sehen, wie sieht das aus, wenn jemand bereit ist zu verzichten und alles, was Gott ihm gibt, dem Herrn gibt. Und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist. Und das kennzeichnet unsere Zeit. Geschwister, Gemeinde Jesu blickt hier nicht durch. Dies ist das Thema der Ästhetik, der Schönheit. Philipper Kapitel 4. Paulus ruft die Philipper auf, überlegt und er erwartet, dass sie alle sich einig sind über dieses. Sonst könnten sie ja dem nicht nachkommen. Paulus hat eine Vorstellung und die ist göttlich. Und er sagt, seid euch einig darüber, was schön ist, was wohl lautet, was eine Tugend ist und so weiter und so weiter. Aber unsere Umwelt ist dazu gekommen, das, was unschön ist, das, was schmutzig ist, das, was verachtenswert ist, das als herrlich zu betrachten. Und wir könnten bald eine ganze Menge von Gebieten oder Anzahl von Gebieten nennen, wo das der Fall ist. Verunstaltung. Das ist schon in den Comics so. Das ist nicht die Art, die Christen geziemt, sondern das Natürliche, so wie Gott es geschaffen hat. Die alten Künstler hatten noch andere Gegenstände, die sie zum Thema nahmen für ihre Gemälde. Es ist sehr interessant, die Geschichte der Kunst, der Malkunst zu studieren. In der frühen, vorreformatorischen Kunst merkt man, dass die falsche Lehre dort sehr stark prägt. Aber in der Reformation, interessanterweise, führt das Evangelium, das dort zum Zuge kommt, dazu, dass Menschen lernen, ihr tägliches Leben so zu gestalten, wie das in der Bibel vorzufinden ist. Und der Künstler nimmt jetzt die Natur oder den Menschen so, wie er wirklich ist und malt ihn, stellt ihn dar. Später, wenn man Gott verlässt, Dr. Schäfer hat diese Entwicklung dann weiter versucht auszuführen, wie man weggekommen ist und wie die Kunst dann hinterhergekommen ist und gerade die Verunstaltung verherrlicht hat. Da gibt es das Beispiel von dem Musiker, der bekannt war, und es war im Freien, dort stand ein Klavier, Und der sollte nun etwas spielen, dass nun die Umstehenden dort also vergnügen sollte. Und er geht zum Klavier, setzt sich wohl und spielt einen Ton, eine Taste. Das war das Stück. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, die Bedeutungslosigkeit, ja, alles ist bedeutungslos geworden. Man verliert den Unterschied. Ja. Der Sozialismus der Werte führt zur Verachtung aller Werte. Wenn alles gleichgültig ist, wird alles gleichgültig. Es ist nicht alles gleich. Es sind auch nicht alle Menschen gleich. Sie sind gleich wertvoll vor Gott. Aber Gott hat sie ganz verschieden geschaffen. In der Sexualität, was Alter betrifft, was Begabung betrifft, was Aufgabe betrifft. Die Menschen sind sehr verschieden. Deshalb darf es in der Gott wohlgefälligen Geschichte Könige geben, Untertanen geben. In der Gemeinde Jesu darf es Hirten geben, Älteste, Lehrer, andere lernen und so weiter. Alle sind dennoch Brüder. Das heißt, wir haben die Offenbarung Gottes zu konsultieren und die rechte Harmonie, das rechte Gleichgewicht zu finden zwischen Hierarchie oder dem Senkrechten, das was oben ist und weiter unten und so weiter, das Hierarchische, zwischen dem Hierarchischen und dem, das auf einer Linie ist, die Brüderlichkeit. Keines von diesen darf überbetont werden. Die Geschichte der gottentfernten Gesellschaft ist die Geschichte der Betonung des einen oder des anderen. Aber wo das Evangelium hinkommt, da gibt es eine Gesundung der Gesellschaft im Zeichen dieser zwei. Im Zeichen der Anbetung Gottes, der Nachfolge Jesu Christi, der Heilsgeschichte und so weiter. Ich muss zum Schluss kommen, morgen können wir noch Fortsetzung machen. Wenn wir wirklich froh und gesund in der Gemeinschaft mit Gott sein wollen, dann wird es nötig sein, rechte Vorbilder zu bekommen. Und wir haben gelernt heute Abend, dass das ein großes Gebiet ist. Was heißt es, ein rechtes Vorbild zu haben oder zu sein? Gott schenke uns, dass wir nicht die verkehrten Beispiele vor Augen stellen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, du bist einer von uns geworden, der du Gott bist. Du hast dich selbst erniedrigt, bist auf unsere Ebene gekommen. Und du hast uns gerufen und uns auf deine Ebene gebracht. Und wir danken dir, Herr, dass wir zusammen mit dir Kinder Gottes sein dürfen. Und dennoch bist du der Erstgeborene, bei weitem der Höchste, und wir verehren dich als unseren Herrn. Führe du uns, Herr, in alle Wahrheit hinein. Und zeige uns, Herr, wie das aussieht im Leben, wenn diese Wahrheit Gestalt annimmt in unserem täglichen Verhalten. Begleite uns, Herr, auf dem Weg nach Hause. Amen.